Lassen wir mal kurz stille werden zum Gebet. Wir danken dir, Vater, für den Jubel über deinen Sieg, den wir eben singen durften. Und wir bitten dich, dass du ihn zum Jubel unseres Herzens machst durch den Glauben. Und dass du auch diesen Gottesdienst dazu gebrauchst und so uns stärkst und festigst in dem, was du für uns vollbracht hast. Gib uns Verständnis und Einsicht. Gib Gnade, von deinen Dingen auf deine Weise zu reden. Wir bitten dies um der Verdienste Jesu. Amen. Ja, das Lied war ein herrlicher Siegesruf, dass Christus auch verstanden ist. Und wer das Englische verstanden hat, der weiß, dass er in dem Lied zeigt, was das bedeutet. Was das bedeutet für unser Leben und für unser Alltag. Und genau das ist Thema meiner Predigt. Christus ist auferstanden. Und nun geht es darum, die Kraft der Auferstehung zu verstehen. Was ist die Kraft der Auferstehung Christi? Und dazu möchte ich noch einmal einen Text lesen, der den Geschwistern aus der Gemeinde etwas bekannter ist. Einen Text aus Epheser 1. Ich lese ab Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 10. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben gestern gehört, dass Paulus in Epheser 3 betet, dass er verstehen möchte die Kraft der Auferstehung Christi. Es heißt hier, Philipper 3, ich muss einfach nochmal von Vers 8 lesen. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Haltet fest den Gedankengang. Es geht hier darum, dass er sagt, ich achte alles für Dreck, ich achte alles für Schaden, für ein Ziel, und dann zeigt er, auf welcher Grundlage dieses Ziel steht, nämlich die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und jetzt sagt er, wofür er das tut, was für ein Ziel er hat. Und das heißt dann Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Aber darum geht es heute. Paulus sagt, mein Leben ist geprägt und getrieben, eines zu begreifen, eines unter anderem. Wir haben das als zweite Thema, die Gemeinschaft seiner Leiden, gerade die letzten Tage betrachtet. Aber was er hier sehen möchte, sagt er, worauf es uns heute ankommt, er sagt, ich möchte erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft seiner Auferstehung. Christus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Die Schlange, Satan, ist der Kopf zertreten worden. Seine Macht ist zerschmettert. Die gefallene Natur des Menschen ist besiegt. Alle Verheißungen Gottes in Kraft gesetzt und erfüllt. Die letzte Bestätigung, es ist die letzte Bestätigung Gottes, dass Christus vollkommen gelebt hat. Dass sein Sühnewerk ein vollkommenes Sühnewerk ist. Dass er alles vollbracht hat, was die Schrift gesagt hat über Christus. Gott bestätigte durch die Auferweckung von Christus, dass jedes Pünktchen der Verheißung, die er gegeben hat für Christus, vollkommen zu seiner völligen Zufriedenheit erfüllt worden ist, erreicht ist. Christus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Wäre er im Grab geblieben, hätte er gelogen. Er wurde auferweckt. Es stimmt. Gott sagt, es stimmt. Alles vollbracht. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist vollkommen ans Ziel gekommen. Die Rechtfertigung für seine Kinder ist vollendet. Die entscheidende Frage ist, und deswegen haben wir die Texte gelesen, die Texte der Realität der Auferstehung, wo die Bibel, die Jünger, die Apostel berichten, wie Christus auferstanden ist. Und Paulus schreibt die Zeugen auf, die alle ihn gesehen haben als den Auferstandenen. Und er zeigt uns, diese Auferstehung ist eine reelle Auferstehung. Es ist nicht nur einfach ein erbaulicher Bericht in der Bibel, sondern es ist Geschichte, Tatsache. So, das, was passiert ist, ist eine Realität. Und Paulus zeigt auch, dass es Realität sein muss, denn wenn es nicht Realität ist, wir haben es gelesen, dann sind viele Dinge, die da im Leben eines Christen sind, Lüge. Sie stimmen nicht. Die Frage ist, was hat das jetzt mit uns zu tun? Was hat dieses Ereignis vor 2000 Jahren heute mit uns zu tun? Ich möchte noch einmal diese Punkte aus 1. Korinther wiederholen. 1. Korinther 15. Das ist ein sehr langes Kapitel, Ich möchte wirklich nur diese Aufzählung von Paulus uns nochmal vor Augen stellen. Ab Vers 14. Er zeigt also, die Auferstehung Christi ist begründet von den vielen Zeugen, die ihn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Aber dann zeigt er, was es bedeuten würde, wenn das nicht stimmt. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Dann wäre diese Freizeit unnötig. Vergeblich unser Glaube. Der Glaube ist eine Lüge, eine Fata Morgana. Wir sind falsche Zeugen Gottes. Er sagt, wir sind Lügner. Und jetzt kommt es auch noch weiter von der Bedeutung ab Vers 17. Unser Glaube ist nichtig. Er ist gar nichts wert. Ihr seid noch in euren Sünden. Ihr seid froh, dass ihr ein gutes Gewissen habt. Aber sagt, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist, dann ist auch das eine Lüge. Ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Es gibt keinen Trost bei der Beerdigung im Grab. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Dann ist das Christentum das billigste und elendste, was es überhaupt auf der Erde gibt. Nun aber ist Christus auferstanden, und das ist das Herrliche. Nun lebt er. Er ist auferstanden, durch Gott erweckt worden und zu Rechten Gottes gesetzt worden. Und wir haben im Epheserbrief gelesen, hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen. Aber wenn wir auch hier im Epheserbrief schauen, was das Anliegen von Paulus ist, dann sehen wir, dieser ganze Text hier ist ein Gebet. Paulus betet für die Epheser. Er betet, nachdem er bei ihnen den Beweis gesehen hat, dass sie wahre Kinder Gottes sind. Und deswegen, dieses Gebet ist ein Gebet für Kinder Gottes. Und wofür betet er? Nun, es gibt drei Dinge, drei Anliegen, die er hier in diesem Gebet hat. Und wir wollen heute nur das letzte Anliegen nochmal intensiver anschauen. Er betet dafür, dass der Heilige Geist die Herzensaugen der Epheser erleuchtet, damit sie die überwältigende Größe der Kraftwirkung die Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, erkennen mögen. Sie sollen also die Größe der Kraft Gottes in den Kindern Gottes erkennen. Und er schreibt das den Ephesern, die nicht zur Zeit Jesu lebten, die von den Heiden waren, die nur die Botschaft des Evangeliums gehört haben und durch die Botschaft des Evangeliums zum Glauben gekommen sind. Das heißt, er schreibt es denen, die in gleicher Weise wie wir zum Glauben gekommen sind. Sie haben nur die Botschaft gehört, wir haben die Botschaft gehört, wir sind zum Glauben gekommen, wir haben erkannt, wer Christus ist, wir sind zu ihm gekommen, wir haben Vergebung der Schuld empfangen, Gott hat uns angenommen und nun sagt er, für euch bete ich in besonderer Weise, nachdem ich die Zeichen dieser Erneuerung durch Gott bei euch gesehen habe, höre ich nicht auf, sagt er, zu beten. Er hört nicht auf zu beten, wofür? Dass sie unter anderem die überwältigende Größe der Kraft Gottes erkennen. Und dann sagt er, diese überwältigende Größe entspricht dem, was Gott selbst ist. Sie entspricht seiner Majestät und seiner Macht. Nun, wir haben in Philippa gesehen, Paulus sagt, mein Leben hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, die Kraft der Auferstehung zu begreifen. Und hier sehen wir, Paulus als Apostel, dem sich Gott offenbart hat, hat ein Anliegen für die Epheser, die Gemeinde, die dort entstanden ist durch das Werk Gottes, dass die Gläubigen, dass alle Gläubigen in Ephesus begreifen, mit welcher Kraft Gott in seinen Kindern wirksam ist. Wie stark Gott handelt, mit welch einer Macht er an jedem einzelnen seiner Kinder handelt. Und es zeigt uns erstmal, wie wichtig es auch für uns ist, zu verstehen, dieses zu verstehen. Es lehrt uns, auch wenn wir die Bedeutung, oder sagen wir mal so, wenn wir nicht die Dringlichkeit sehen, die Paulus sah, dann lehrt uns der Text zumindest eins: Wir brauchen eine größere Dringlichkeit in unserem Leben, ein tieferes Verlangen, ein Gebet, eine Sehnsucht für uns und für den Nächsten, für unseren Bruder und für unsere Schwester, diese große Kraft zu verstehen. Denn wenn Paulus sagt, ich höre nicht auf, dafür zu beten, und sagt, mein ganzes Leben gebe ich diesem Ziel hin, dann ist es so entscheidend für unser geistliches Leben, dass wir das nicht vermissen dürfen, dass wir die gleiche Haltung brauchen, die er hatte. Und dann kommt er nämlich wieder auf die Auferstehung, als er nämlich sagt, ich bete dafür, dass ihr Gottes Macht in eurem Leben erkennen möget. Dann kommt er auf die Auferstehung und sagt, ihr kennt die Macht Gottes, ihr habt sie gesehen. Oder ihr habt davon gehört, muss man sagen, ihr wisst davon. Und was macht er dann? Er beschreibt die Auferweckung Christi. Er sagt, diese Macht Gottes ist sichtbar geworden in Christus Jesus, als Gott ihn von den Toten auferweckte. Und diese Macht, sagt er, ist sichtbar geworden, dass es sogar noch weit darüber hinausging. Er ist nicht nur auferweckt worden, dass er wieder zurück ins Menschsein gerufen worden ist, sondern er ist auferweckt worden mit einem verherrlichten Leib und in den Himmel gesetzt worden, hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft, also höher als jede Macht, die je existieren wird im ganzen Universum für alle Ewigkeit. Merken wir etwas? Die Auferstehung Christi, das, was Gott mit Christus getan hat. Und wie groß die Macht Gottes darin ist, gilt es zu begreifen. Und dieses zu begreifen, hat eine hohe, eine besondere Bedeutung für unser Leben als Gottes Kinder. Wer schon mal bei einer Beerdigung dabei war, und ich sag mal, vor allem bei einer Beerdigung von jemandem, den man sehr lieb hatte, der aus dem Leben gerissen wurde, der weiß, dass diese Kraft des Todes so groß ist, dass man ohnmächtig davor steht. Ich habe erlebt, wie Leute alleine reingegangen sind zu dem Toten und geschrien haben und alles rausgeschrien haben, was sie dem noch sagen wollten. Sie wurden nicht damit fertig, dass er herausgerissen ist, aber der hat sich nicht bewegt, da ist nichts passiert. Und dieses Rausschreien hat auch dem Toten nichts gebracht und er hat auch nicht darauf reagiert, gar nichts ist passiert. Aber es zeigt einfach die Hilflosigkeit des Menschen mit all seiner Kapazität, dann, wenn er mit dem Tod konfrontiert worden ist. Es ist etwas, was jenseits aller menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten liegt. Eine Gewalt hat sich da dieses lieben Menschen bemächtigt, dem wir hilflos gegenüberstehen. Aber nicht für Gott. Das ist hier die Botschaft, nicht für Gott. Für uns Menschen, ja. Für uns Menschen gibt es da absolut keine Möglichkeit. Und die Macht des Todes wird sogar weiter, was auch immer wir tun, ist der Tod erst eingetreten, die Macht des Todes wird weiter und weiter fortschreiten, so dass die Verwesung zunimmt, dass die ganzen Folgen eines Gestorbenen offenbar werden durch Gestank und Verrottung und so weiter, so dass der Tod, wenn wir jemanden einfach liegen lassen würden, immer mehr sich ausbreiten würde über diesen toten Leib. Gott aber hat Christus von den Toten auferweckt. Durch Gottes Macht wird ein Toter leben. Und die Botschaft des Neuen Testamentes ist, dass wenn Gott Christus von den Toten auferweckt hat, dann hat er damit seine Macht über den Tod bestätigt. Er hat den Sieg über den Tod davongetragen. Und es hat eine Bedeutung, es hat eine allgemeine Bedeutung. Ich werde gleich nochmal das, was ich angefangen habe, weiter ausdehnen, was es für uns als Gläubige für eine Bedeutung hat. Aber ich möchte zunächst nochmal ganz kurz zeigen, es hat eine Bedeutung für die ganze Menschheit. Das war die Botschaft, die wir immer wieder in der Apostelgeschichte hören und von den Aposteln hören. Und ich möchte nur stellvertretend einige Verse lesen aus Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, hier predigt Paulus das Evangelium in Antiochien und es wird uns gesagt, was er predigte. Und wenn wir diese Predigt von Paulus vergleichen mit den Predigten von Petrus am Anfang der Apostelgeschichte, dann merken wir, dass es die gleiche Betonung war, die die Apostel hatten, und das zeigt wiederum die Bedeutung dieser Botschaft. Apostelgeschichte 13, ab Vers 37. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Gott hat es so im Alten Testament vorausgesagt, dass er die Verwesung nicht sehen würde. Und schaut, jetzt kommt die Bedeutung für die ganze Menschheit. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Das haben wir im ersten Korintherbrief gehabt. Weil er auferstanden ist, darf durch seine Auferstehung jedem Menschen Vergebung der Sünden verkündigt werden. Gott kann und will deine Sünden vergeben. Christus ist auferstanden. Er lebt, die Rechtfertigung ist vollbracht. Dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Merkt ihr, worauf er das gründet? Er sagt, weil Gott ihn auferweckt hat, wird jeder, der glaubt, vor Gott gerechtfertigt. Er wird von Gott als gerecht erklärt, seine Sünden werden vergeben. Die Botschaft aber geht weiter. Es ist ein Ruf, zu dem zu kommen, der auferstanden ist, um Vergebung und Rechtfertigung von Gott zu empfangen. Aber die Botschaft geht weiter und sagt, so habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Warum? Weil dieser Auferstandene, dadurch, dass er auferstanden ist, dich aufruft, zu glauben und Vergebung der Sünden zu empfangen, aber weil dieser Auferstandene durch seine Auferstehung von Gott eingesetzt worden ist zum Richter der ganzen Erde. Gott hat durch seine Auferweckung bestätigt, dass er die ganze Welt richten wird als gerechter und ewiger Richter. Die Auferstehung hat eine Bedeutung für die ganze Welt. Aber das wollte ich nur zwischenflechten. Wir gehen weiter in den Punkt, die Macht der Auferstehung. Und jetzt kommen wir, ihr merkt schon, ich springe hier vom Text, einfach von der Zeit her. Wir sehen die Macht der Auferstehung in der Auferweckung von Christus. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Wir haben ja gesehen, er betet für die Epheser, damit sie die Kraft Gottes erkennen, die in ihnen, den Gläubigen, wirksam ist. Und dann sagt er, schaut zur Auferweckung auf Christus. Zu der Auferweckung Christi. Und dann geht er weiter und zeigt uns den nächsten Schritt und sagt, schaut auf eure Auferweckung. Er redet von Christen. Aber erinnert sie an das, was sie vorher waren. Und er sagt, auch ihr habt die Kraft der Auferstehung in eurem eigenen Leben erfahren. Weil wir aber als Christen geneigt sind, dieses Werk der Auferstehung auf das menschlich Machbare zu reduzieren, macht sich Paulus die Mühe und erinnert sie nochmal daran, wer sie wirklich vorher waren. Und deswegen beginnt er, wie er beginnt, er sagt auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Tot. Das Erste, was hier auffällt. Er sagt, tot war das Herrschende in eurem Leben. Der Tod herrschte über euch. Der Tod mit seiner ganzen Macht und mit dem ganzen Verwesungsgeruch der Sünde. Er zeigt also, wer sie vorher waren. Und das Wort, was das am treffendsten beschreibt, was die Bibel immer wieder gebraucht, ist, dass der Mensch in der Sünde tot ist, getrennt von Gott, das Leben Gottes nicht kennt. Und dann zeigt er, was das für eine Tragweite hatte, wie dieses Todsein in Sünden sich in ihrem Leben zeigte, welche Auswirkungen es hatte, was es bedeutet. Er sagt, ihr habt gelebt, ihr wart tot, das heißt, dieses Leben des Todes hier auf der Erde war bestimmt von dem alle bestimmt sind, die nicht glauben. Von dem Lauf dieser Welt, und das führt er weiter aus, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er sagt, so wie der Tote so dem Tod unterworfen ist, dass man keine Macht mehr über ihn hat als Mensch, sagt er, so wart auch ihr als geistlich Tote jemand unterworfen, und er sagt, ihr wart Sklaven des Fürstes der Luft, dem Geist des Ungehorsams, also ihr wart Sklaven Satans, ihr wurdet durch einen Mächtigen in Gefangenschaft gehalten, um das zu tun, was dieser Mächtige wollte, um seinen Willen auszuführen. Und der Wille, das, was der Wille dieses Mächtigen ist, ist Rebellion gegen Gott. Und deswegen sagt er, Söhne des Ungehorsams, ihr konntet Gott nicht gehorchen und ihr wolltet Gott nicht gehorchen. Euer Leben war bestimmt vom Ungehorsam gegen Gott, weil es bestimmt war vom Satan, dem Feind Gottes. Und dann führt er das aus, was das weiter bedeutet. Er sagt, das bedeutet, die Knechtschaft unter Satan zeigt sich wodurch, und das ist interessant zu sehen, die Knechtschaft unter Satan zeigt sich darin, dass du tust, was du willst. Dass du tust, was du willst. Merkt ihr, was Satan sagt? Satan sagt, tu, was du willst. Und er sagt dir damit, du bist frei. Paulus sagt, du bist ein Sklave. Ein Sklave deiner Begierden. Ein Sklave deiner gefallenen Natur. Ein Sklave eines Willens, der in Feindschaft gegen Gott ist. Ein Sklave der Eingebungen deiner Gedanken und deiner Vernunft. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Die Betonung von Paulus ist mächtige, sehr, sehr mächtige, haben dich völlig in ihre Gewalt. Satan mit seinem Handlanger, unserem Fleisch, mit all seinen Dämonen, mit deinen Begierden, haben dich in seine Gewalt. Du tust, was er will. Er sagt dir, du bist frei. Er sagt, tue, was du willst. Niemand hat dir was vorzuschreiben. Aber was du tust, ist, was er will. Und du bist ein Knecht. Du kannst nicht ausbrechen. Und du wirst nicht ausbrechen. Durch irgendwelche menschliche Möglichkeiten. So hilflos, wie wir vor einem Toten sind, irgendetwas zu tun, um den Tod aufzuhalten, um den Tod wieder wegzunehmen, müssen wir so sagen, so hilflos ist der Mensch, versklavt unter der Sünde, unter Satan, unter seinen Begierden, unter seiner Schuld. Und er zeigt es weiter und sagt, wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken und waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gottes Zorn musste über uns sein. Gottes verdammender, richtender Zorn musste über uns sein, wegen dem, was wir waren. Warum führe ich das aus, wenn ich zu Gottes Kindern rede? Nun, weil es wichtig ist, dass wir das verstehen. Dass du errettet bist, war nicht deine Anstrengung. Es ist unmöglich. Genauso unmöglich, wie es ist, einen Toten aufzuwecken, genauso unmöglich ist es, dass du unter der Herrschaft Satans geistlich denkst. Genauso unmöglich ist es, zu glauben. Genauso unmöglich ist es, geistliches Leben hervorzubringen. Es ist völlig unmöglich bei Menschen. Gottes Auferstehungsmacht muss offenbar werden, dass ein Mensch überhaupt anfängt, geistlich nachzudenken, Gott zu suchen. Glaube ist ein Werk der Auferstehungsmacht Gottes. Und er wollte, dass sie das begreifen, dass sie neu verstehen. Es war nichts, was sie gemacht haben, sondern Gott musste übernatürlich eingreifen und ihr ganzes Wesen verändern und ihre Natur verändern. Und er musste die Macht Satans zerschlagen. Er musste die Macht der Sünde brechen. Und das Fleisch musste er zerschlagen und brechen, damit überhaupt geistliches Leben möglich ist. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Gott nicht eingreift, gibt es keine Hoffnung. Und alle Möglichkeiten, die wir Menschen haben, sind nutzlos und nichtig. Sie taugen zu gar nichts. Es geht hier um Toten, der lebendig werden muss. Und das kann nicht die menschliche Anstrengung hervorbringen. Das kann nur Gott und Gott alleine. Und er sagt, und das hat Gott getan. Gott hat es getan in eurem Leben, dadurch, dass ihr geistlich denkt, dadurch, dass ihr errettet seid, dadurch, dass ich die Früchte der neuen Natur in eurem Leben sehe, weiß ich, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat und Tote lebendig gemacht hat. Darum, sagt er, wenn ich dafür bete, dass ihr erkennen möget die Größe der Kraft Gottes in eurem Leben, dann muss ich euch erinnern, wer ihr wirklich wart. Und wie Gott schon einmal in eurem Leben übernatürlich eingegriffen hat, um die Macht der Sünde und Satans in eurem Leben zu brechen und euch dahin zu bringen, wo ihr heute seid, als Gotteskinder, sodass ihr verändert wurdet durch eine übernatürliche Macht. Schaut, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verderbtheit der menschlichen Natur, den Zustand des Menschen von der Geburt an verstehen. Wenn wir es nämlich nicht verstehen, denken wir immer noch, Erlösung, Errettung, Glauben wäre irgendwo in den Ressourcen oder in dem menschlich Möglichen liegen, und müsste nur aktiviert und belebt und gestärkt werden, Und dann könnte man das schon hervorbringen. Die Bibel zeigt uns unmöglich, unmöglich. Ich will das nochmal einfach bestärken durch einige Aussagen Jesu. Die Leute kommen zu Jesus und sagen, was sollen wir machen, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus hat sofort verstanden, was sie da fragten. Ihre Frage bedeutete, wir wollen die Werke Gottes wirken. Und was war die Antwort Jesu? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus sagt, da gibt es nichts von euch zu wirken. Gott muss etwas Übernatürliches tun. Gott muss eingreifen in eurem Leben. Gott muss ein Werk tun, damit ihr an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Nikodemus kommt zu Jesus und Nikodemus sagt, was müssen wir tun? Und Jesus sagt genau das Gleiche mit anderen Worten. Er sagt, es sei denn, dass du von Gott geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass Gott eingreift, es ist unmöglich, dass du das Reich Gottes überhaupt sehen wirst. Gott muss eingreifen. Und die Juden, die zu Jesus kamen und an ihn glaubten, sagt die Bibel, was erzählt ihnen Jesus? Jesus sagt ihnen, niemand nimmt von einem neuen Kleid einen Flicken und flickt das alte. Ich nehme das Bild, um das zu betonen, was Jesus sagt. Jesus sagt, was ihr wollt, ist, ihr wollt mit meiner Botschaft, mit dem, was ich euch verkündige und das, was ich bin, wollt ihr eure eigene Religiosität so flicken und verbessern, dass ihr meint, wenn ihr die geflickt und verbessert habt, dann ist Gott damit zufrieden. Und Gott sagt, und Jesus sagt, das ist Torheit, das macht man nicht, das geht nicht. Schmeißt euer altes Kleid weg, es taugt zu gar nichts. Ihr braucht eins, ihr braucht ein neues Kleid. Ihr braucht ein neues Kleid, das von Gott gemacht ist, das nur Gott geben kann. Ihr braucht ein erneuertes Herz. Ihr braucht das übernatürliche Eingreifen Gottes in eurem Leben. Nur dann werdet ihr errettet werden. Auferstehungsmacht bei jedem Menschen, der eine Veränderung erlebt hat, dass er begann, die Sünde zu hassen, dass er begann, dieses Wort zu lieben, dass er begann, den Herrn zu suchen, dass er merkte, dass Glaube allein in Christus ist und sein Vertrauen auf Christus setzte, war es nicht Kraft seines Willens und seiner Anstrengung, sondern war der Beweis des übernatürlichen Eingreifens Gottes, der Auferstehungsmacht in seinem Leben. Er ist etwas Neues geworden durch Gott. Aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, sagt Paulus. Aus ihm kommt es. Er hat euch errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat die Macht Satans gebrochen und hat euch zu seinen Kindern gemacht, indem ihr euch alle Schuld vergeben habt. Denkt daran. Und warum ist das so wichtig? Wir merken das. Warum ist es so wichtig, sich neu daran zu erinnern und die biblische Definition zu verstehen und zu akzeptieren? Nun, in der Weise, wie wir das verstehen, was ich eben kurz versucht habe auszuführen, in der Weise leben wir unser christliches Leben. Es hängt zusammen. Es hängt zusammen. In der Weise, wie du verstanden hast, dass es übernatürlich ist aus Gott, dass du lebst, dass du geistlich lebst. In der Weise wirst du geistlich weiterleben. Warum? Wenn es menschlich machbar ist, zu glauben und errettet zu werden, dann ist auch Heiligung menschlich machbar. Wenn es aber unmöglich war und ist, dann ist auch Heiligung aus deiner Kraft unmöglich. Unmöglich. Du kannst nicht verändert werden. Du kannst nicht ein Leben der Heiligung führen. Und doch, sagt er, wenn du errettet bist, bist du berufen zur Heiligung. Auferstehung Christi bedeutet, dass Gott seinen Sieg proklamiert hat über die gefallene Natur in der Weise, dass seine Kinder durch seine Macht verändert und umgestaltet werden in sein Bild. negativ ausgedrückt, Auferstehungsmacht im Leben der Gotteskinder bedeutet, dass sie mehr und mehr frei werden von allen Sünden, dass sie frei werden von ihren natürlichen und fleischlichen Neigungen und zur Ehre Gottes in dieser Zeit leben. Aber wie ist das möglich? Nur durch Gott. Nur durch Gott. Aber die Auferstehung Christi ist der Beweis Gottes, dass wir im neuen Leben wandeln können. Das ist die ganze Argumentation von Paulus in Römer 6 oder vielleicht Römer 5, also Römer 4 bis 8, aber in besonderer Weise Römer 6 bis 8. Lass uns hier einfach einige Stellen lesen. Die Auferweckung Christi, die Macht der Auferweckung Christi zeigt sich in der Heiligung. In der Heiligung. Und hier geht es praktisch in Römer 6 um den Sieg über die Sünde. Sieg über die Sünde ist Heiligung. Lesen wir ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus sagt also, denkt daran, durch die Wiedergeburt wurdet ihr so mit Christus vereinigt, dass sein Tod euer Tod ist und dass seine Auferweckung eure Auferweckung ist. Wenn ihr also mit Christus auferweckt worden seid, so sollt ihr auch in diesem neuen Leben wandeln. Denn wenn Christus lebt, dürft ihr durch ihn in diesem Leben leben. Vers 5. Denn wenn wir eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Macht der alten Natur ist gebrochen. Die Macht des Fleisches ist von Christus besiegt. Darum darfst du Sieg über die Sünde haben. Darum brauchst du der Natur, der alten Natur, nicht mehr gehorchen. Darum bist du freigemacht von der alten Knechtschaft. Darum darfst du dich der Sünde für tot halten. Darum macht es überhaupt Sinn, den Kampf gegen das Fleisch und seine Leidenschaften und Begierden zu führen. Es würde sinnlos sein, es würde unmöglich sein, aber weil Christus auferweckt worden ist und weil seine Auferweckung unsere Auferweckung ist, das sagt Paulus hier, darum dürfen wir in diesem neuen Leben wandeln. Nun, natürlich, ich kann Römer 6 bis 8 nie und nimmer in einer Stunde auslegen. Aber worum geht es mir hier? Es geht mir darum, dass wir begreifen, unsere Heiligung ist in Christus. Und der Sieg über die Sünde ist nicht unser Sieg, sondern sein Sieg, als er auferstand. Diese Kraft der Auferstehung oder diese Auferstehung Christi zu begreifen, ist die Grundlage für den Sieg im Leben eines Christen. Das ist die ganze Aufforderung von Paulus. Paulus sagt, nun, da ihr mit Christus auferweckt worden seid, haltet euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. Weil das eine Tatsache ist, weil Christus auferweckt worden ist, darum dürft ihr mit seiner Macht, durch seine Kraft, Sieg haben in eurem Glaubensleben. Und genau das führt er dann aus, in Epheser 2, ich lese es nochmal vor, die Verse, Vers 6, oder ich lese ab Vers 5. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christ, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Wenn ich nicht begreife, dass Heiligung das Werk Gottes ist und ausschließlich das Werk Gottes im Leben eines Gläubigen, dann habe ich nur eine Möglichkeit, mich anzustrengen. Da habe ich nur eine Möglichkeit. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Selbstdisziplin aufwenden. Und ich sage nicht, dass es negativ ist. Ich sage jetzt nur, ich zeige nur, dass das, was menschlich möglich ist, mich an Äußerlichkeiten zu klammern, um irgendwas mir äußerlich anzutrainieren, was am Ende nichts anderes tut, als Christus zu ersetzen durch eigene Mittel. Christus hat für uns den Sieg über das Fleisch errungen. Er hat triumphiert. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr erkennt, mit welcher Kraft Gott in euch, den Gläubigen, wirksam ist. Warum? Damit wir auch unsere ganze Hoffnung für unser geistliches, für unseren geistlichen Wachstum auf Gott setzen, erstens. Und zweitens, damit wir nie einen Grund haben, stolz zu sein und uns selbst zu rühmen. Was du heute bist, ist Gottes Macht. Da, wo der Herr dich hingeführt hat, die Freiheit, die du erlebst, ist die Freiheit, in die Christus dich selbst hineingeführt hat. Er hat durch seine Macht, die auf den Tod Christi, sein stellvertretendes Sühnopfer, an dir angewandt. Er hat das an dir wirksam werden lassen durch seine Kraft. Keiner von uns würde auch nur einen Schritt im Glauben weiterkommen und keiner von uns würde auch nur ein bisschen geheiligt werden, wenn nicht Gott beständig in uns investieren würde, wenn nicht Gott ständig durch seinen Heiligen Geist handeln und eifern und zurechtweisen würde, wenn nicht Gott sein Wirken aufrecht erhalten würde, das jedes menschliche Vermögen übersteigt. Aber weil eben Gott dieses tut, darum dürfen wir Hoffnung haben und darum dürfen wir auch den Kampf gegen die Sünde nicht aufgeben. Der Sieg ist unser. Christus ist auferstanden, darum ist der Sieg unser. Darum dürfen wir triumphieren, darum wird Satan da niederliegen, darum muss Sünde weichen. Und darum wird Christus triumphieren. Und das ist mein letzter Punkt. Die Kraft, durch die Kraft der Auferstehung Christi werden wir das Ziel erreichen. Woher hast du deine Heilsgewissheit? Warum ist es so sicher, dass du errettet wirst? Warum kannst du heute schon sagen, ich rühme mich der Hoffnung der Herrlichkeit Christi? Warum konnte Paulus das sagen? Nach Sprüche wäre es überheblich. Niemand rühme den Tag vor den Abend, sagt Sprüche. Wir wären alle anmaßend, wenn wir sagen würden, ich habe Heilsgewissheit, ich weiß, dass ich errettet bin. Weil wir rühmen uns dessen, was morgen ist. Weil aber Christus auferweckt worden ist und zu Rechten Gottes sitzt und wir mit ihm auferweckt worden sind und erhöht sind, weil Gott uns mit ihm vereinigt hat, weil Gott seinen Sieg uns zurechnet, darum darf ich mich heute rühmen. Und woher weiß ich, dass es gewiss ist, dass Gott mich bis zum Ende führen wird? Oder worin liegt die Sicherheit? Worin der Ruhm? Weil ich treu bin? Weil ich treuer bin wie die anderen? Weil ich heiliger bin? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Dann würde das Fleisch sich des Himmels rühmen können. Und das hat Gott ausgeschlossen. Ist auch unmöglich, wäre auch nicht dazu in der Lage. Aber Gott hat es auch ausgeschlossen. Durch Gottes Kraft werden wir bewahrt zu dem Heil, das Gott für uns bereitet hat. Weil ich weiß, dass der Herr durch seine Kraft meinen Glauben erhalten wird. Und hier sind wir bei Hiob. In den größten Versuchungen. Darum darf ich Zuversicht haben. Weil ich weiß, dass er fähig ist, durch die schwierigsten Schwierigkeiten meinen Glauben zu erhalten und zu bewahren, sodass er am Ende triumphierend in die Herrlichkeit eingehen wird. Darum darf ich mich heute schon der Herrlichkeit rühmen. Wäre Christus nicht auferweckt, würde er nicht schon in der Herrlichkeit sein, dürfte ich das nicht. Da er aber auferweckt worden ist und zu Rechten Gottes sitzt, darum weiß ich, dass nachdem er begonnen hat, das Werk, das in dem er sein Werk, dieses übernatürliche Werk in mir begonnen hat, dass er auch das, was er begonnen hat, ans Ziel bringen wird, vollenden wird. Er wird diesen Glauben, den er übernatürlicherweise hineingelegt hat, den wird er durch seine Macht bewahren, bis er uns in seine Herrlichkeit gebracht hat. Und merken wir, das ganze Thema der Bibel, die ganze Botschaft der Bibel, zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das, was wir brauchen, ist Christus zu sehen. Was wir brauchen, ist seine Herrlichkeit zu sehen. Was wir brauchen, ist zu sehen, was Gott tun kann und tut. Das ist die Grundlage für unsere Rettung. Das ist die Grundlage für unsere Heiligung. Und das ist die Grundlage für unsere Vollendung, dass wir am Ende triumphierend, überwindend in seine Herrlichkeit eingehen werden. Deswegen sollten auch wir mit Paulus beginnen zu beten. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens. Erleuchte die Augen des Herzens meines Bruders und meiner Schwester. Erleuchte unsere Augen, dass wir erkennen, welche überragende Größe deiner Kraft in uns, den Glaubenden, wirksam ist. Nur darin bekommt er alle Ehre. Nur darin wird sein Sieg unser Sieg. Nur darin kann überhaupt Heiligung in unserem Leben sichtbar werden. durch Gottes Macht, durch Gottes Macht, ist es möglich, dass die alten Prinzipien unseres Handelns, unseres Lebens durchbrochen werden und die geistlichen Prinzipien aufgerichtet werden zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen noch im Gebet schließen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns an deinen Sieg erinnerst, an das, was du für uns vollbracht hast und wie du deine Willigkeit offenbart hast, im Leben deiner Kinder zu handeln. Wir danken dir für deinen Sieg über die Sünde und über den Tod, über die Hölle, über den Teufel. Wir danken dir, dass du diesen Sieg zu unserem Sieg gemacht hast. Nun bitten wir dich mit Paulus, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, was das für uns bedeutet. Dass wir die Tragweite und das Ausmaß der Herrlichkeit dieses Sieges begreifen und deiner Kraft in uns, den Glaubenden. Damit unsere Hoffnung nicht auf unser Fleisch gerichtet ist, damit unsere Hoffnung auf dich gerichtet ist. Und damit wir dich ehren in dieser Zeit, und vollendet werden durch deine Macht, um dich zu ehren in alle Ewigkeit. Hab Dank, dass du es vollbringen wirst. Wir preisen deinen Namen. Amen.